HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Helke Sander. Mein Name ist Karin Röder. Schauspielerin, Filmemacherin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin, Professorin, Mutter und 68erin. Guten Tag und willkommen bei Doppelkopf.
Dankeschön.
Guten Tag. Bei uns hier laufen Sie unter dem Label Tomatenrednerin, obwohl ja genau genommen eine andere Frau den Weg mit Tomaten für Sie freigeworfen hat, damit Sie damals auf dem Podium des SDS hier in Frankfurt sprechen durften.
Sie hat die Tomaten nach der Rede geworfen, damit sie diskutiert werden konnte. Weil ich wurde so kurz vor die Mittagspause gelegt. Das war schon etwas Strategie, weil man wusste, dass sich der Berliner SDS mit mir blamieren würde. Und dann packten auch schon viele ein. Und es gab aber einen relativ großen Aufruhr dann nach der Rede. Und nach der Mittagspause sollte dann alles zur Tagesordnung übergehen. Und damit das nicht passiert, hat Sigrid Rüger-Damm sich schon vorausschauend die damals noch zu kaufenden billigen Suppentomaten gekauft, 2 Kilo im Netz. Ja, und hat es eingefordert, dass man jetzt diese Tagesordnung unterbricht und über diese Rede diskutiert.
Die sind dann Jürgen Krahl, ihn hat es dann erwischt. Das war im September 1968 und diese sogenannte Tomatenrede von Ihnen, Helke Sander, gilt als symbolischer Start der Frauenbewegung in Deutschland. Worüber haben Sie denn geredet?
Na, ich habe hauptsächlich über die Kinderfrage geredet, einmal, und zweitens darüber, was aber niemand verstanden hat oder was so entfernt von allen Vermutungen war. Eigentlich habe ich gesagt, der SDS soll sich nach unserer Politik richten.
Nach der Frauenpolitik?
Ja, denn den Aktionsrat zur Befreiung der Frauen gab es in Berlin ja schon seit Januar 68.
Sie waren ja eine der Mitbegründerinnen.
Ja. Und weil uns die Probleme einfach über den Kopf wuchsen und weil wir auch ein großes Theoriebedürfnis hatten und also die sozialistischen Theorien auch daraufhin abklopfen wollten, was sie den Frauen bringen und bis dahin eigentlich schon festgestellt hatten, dass sie diese ganzen Probleme von den Frauen nicht berücksichtigen und einbeziehen, wollten wir eigentlich damals noch, war der Gedanke, zusammen mit dem SDS das weiterentwickeln. Das hat aber, wie gesagt, niemand verstanden. Und es war, weil die männlichen Sozialisten waren einfach auf den männlichen Arbeiter fixiert. Und dass da plötzlich andere Leute auch die Theorien auf sich bezogen. Und das war erstmal was ganz Fremdes.
Der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, wie er damals hieß, wie waren denn die Reaktionen der, vor allem der männlichen Mitglieder auf ihre Reden?
Naja, es war heftig. Also ich meine, das war ja ein emanzipatorischer Verein, das darf man ja auch nicht vergessen, weil immerhin haben sie mich reden lassen. Ja, das muss man eben auch sagen, das hätten damals nicht sehr viele gemacht. Ich wusste ja gar nicht damals, was Delegierte sind. Ja, ich bin zwar vorher mal in den SDS eingetreten, kurz vorher, aber ein Jahr vorher, aber was das für eine Organisation ist und über die Geschichte dieser Organisation wusste ich nicht sehr viel.
Jetzt haben wir so viel über diese Rede geredet. 72 Minuten ungefähr hat das Spektakel gedauert und jetzt hören wir auch mal kurz rein. Man muss sich vorstellen, ein Saal mit Hunderten von Menschen, die meisten Studenten, und dann hat irgendeiner sein Mikrofon in die Menge gehalten. Deswegen ist die Tonqualität auch nicht so besonders gut. Doch wir reden dann ja weiter über die Folgen der Tomatenrede von Helke Sander.
Der SDS hat mir einen Delegiertenplatz gegeben. Nur wenige von uns des Aktionsrates sind Mitglieder des SDS. Wir sprechen hier, weil wir wissen, dass wir unsere Arbeit nur in Verbindung mit anderen progressiven Organisationen leisten können. Und dazu zählt unserer Meinung nach heute nur der SDS. Die Zusammenarbeit hat jedoch zur Voraussetzung, dass der Verband die spezifische Problematik der Frauen begreift, was nichts anderes heißt, als jahrelang verdrängte Konflikte endlich im Verband zu artikulieren. Damit erweitern wir die Auseinandersetzung zwischen den Anti-Autoritären und der KP-Fraktion und stellen uns gleichzeitig gegen beide Lager, da wir beide Lager praktisch, wenn auch nicht theoretisch, gegen uns haben. Wir werden versuchen, unsere Position zu klären und verlangen, dass unsere Problematik hier inhaltlich diskutiert wird. Wir werden uns nicht mehr damit begnügen, dass den Frauen gestattet wird, auch mal ein Wort zu sagen, dass man sich, weil man ein Anti-Autoritärer ist, anhört, um dann zur Tagesordnung überzugehen.
Helge Sander im September 1968 bei der Delegiertenkonferenz des SDS in Frankfurt und jetzt bei HR2 Kultur zu Gast in der Sendung Doppelkopf. Eine Frau, die Widerworte gibt, die Fragen stellt und Infragen stellt. Das war damals noch nicht so üblich, oder?
Also ich habe die Einzelnen, die ich da kannte und die Veranstaltungen, denen ich folgen konnte, das habe ich immer so verstanden, dass man also selber denken muss und selber sich über alles Gedanken machen muss und das auch vermitteln können muss. Ja, und das war eigentlich durchaus im Sinne von dem SDS. Und darum bin ich eigentlich in aller Naivität dahin marschiert und habe gedacht, naja, jetzt verwickeln wir uns in große Debatten und dann kommt am Ende was dabei heraus.
Selber und denken, wer denkt, radikalisiert sich, haben Sie damals gesagt.
Ja.
Und überall wurden plötzlich Frauengruppen gegründet.
Ja, das war der unmittelbare Effekt, dass in jeder Universitätsstadt zumindest, weil überall waren ja auch SDS-Frauen dabei bei dieser Delegiertenkonferenz. Und das, also am nächsten Tag gab es dann schon überall Frauengruppen, außer den Berlinern.
Und was hatten sich diese Frauengruppen damals zum Ziel gesetzt? Zunächst.
Ja, das war unterschiedlich. Also in Berlin bestand der Aktionsrat am Anfang also mindestens zur Hälfte aus Studentinnen, die der ganzen Studentenbewegung nahestanden oder auch also jedenfalls damit sympathisierten. Und sie waren Mütter, mindestens die Hälfte davon waren junge Mütter. Und also es fing eigentlich eher damit an, dass wir auch über die linke Politik gemeinsam reden wollten und uns auch daran beteiligen wollten. Und weil das so unmittelbar zusammenhing mit der Kinderfrage bei uns, entstanden eben daraus die ersten Kinderläden, was man auch nicht mehr weiß. Das wird überhaupt nicht mit der Frauenfrage zusammengebracht heute. Ja, und wir wollten auch untereinander dann überlegen, wie man sich besser an dieser ganzen Bewegung beteiligen kann, auch eigenständiger. Und daraus entstanden dann immer mehr Fragen, die sich auch mit dem Frausein befassten. Und das überwältigte uns, weil da konnte man an jedem Ende anfangen und es hatte riss unendliche Vorhänge ununterbrochen auf, aber schuf auch neue Probleme. Ja, also das, insofern kann ich das nicht so ganz strikt beantworten. Es fing einfach überall an. Es war so ein Ausbruch von Erkenntnislust. So kann man das behaupten.
Besonders unter den Frauen offensichtlich. Die Kinderladenbewegung, auch da sind Sie wieder, Helge Sander, eine der Mitbegründerinnen. Und zunächst war das ja ein Projekt, womit sich Frauen gegenseitig bei der Kinderbetreuung unterstützen wollten, weil es gab ja keine staatlichen Einrichtungen und dass sich Männer beteiligen, war ja damals auch eher ungewöhnlich.
Ja, es gab schon staatliche Einrichtungen, die standen aber normalerweise Studentinnen nicht zur Verfügung oder jungen intellektuellen Frauen, sondern die Kindergärten, die es gab, die waren entsetzlich überfüllt. Es waren oft 20, 30 Kinder und eine Kindergärtnerin, die ihren Beruf ja gar nicht mehr ausüben konnte, sondern die musste nur noch sehen, die irgendwie unter Kontrolle zu behalten, ja. Also insofern war das ein Projekt, was also zunächst mal von gegenseitiger Selbsthilfe ausging, aber gleichzeitig auch diskutierte, also neben allem anderen, neben Vietnam und neben Dritte Welt und so das, was die Frauen, also uns ja auch beschäftigt hat, haben wir auch über die öffentliche Erziehung geredet und haben gleichzeitig die Kindergärtnerinnen organisiert. Und daraus entstand dann dieses große Projekt für den Kindergärtnerinnenstreik 1969, der dann allerdings mit Hilfe der Gewerkschaften boykottiert worden ist.
Und so entstand dann parallel in Berlin und auch hier in Frankfurt ein Kinderladen nach dem anderen. Und Sie hatten eben defizitäre Zustände der damaligen Kindergärten angesprochen. Wollten Sie denn mit den Kinderläden auch erzieherisch was besser machen, eine Alternative bieten?
Ja, das kam dann auch alles zusammen. Zunächst wollten wir eigentlich nichts weiter erreichen, als dass Frauen auch mal abends ausgehen können, beziehungsweise zu den Teach-ins gehen können. Weil dass Männer das machten, sich um die Kinder kümmerten, Das war einfach noch außerhalb jeder Vorstellung.
Wurde da überhaupt drüber gesprochen?
Nein, nie. Es war selbstverständlich, dass die Sache der Frauen ist. Und also zunächst wollten wir uns, also das war im Grunde genommen die Hauptsache. Ja, oh Gott, jede hatte auch andere Motive dann. Also bei dem ersten Treffen, das wir veranstaltet haben, kamen circa 100 Frauen und am ersten Abend wurden gleich die ersten 5 Kinderläden gegründet. Ja, die waren dann da. Ja. Also da könnte sich die Politik mal ein Beispiel dran nehmen, denn wir hatten ja auch alle kein Geld. Und dieses erste Treffen kam zustande, weil insgesamt 3 Frauen, die sich im Dezember 67 getroffen hatten, ein Flugblatt machten, nur für Frauen, und das nur an Frauen verteilt wurde. Das war ja auch ein etwas Großartiges und noch nie vorgekommenes, ja, dass diese Flugblätter nur Frauen gegeben wurden. Ja, und dann kamen, wie gesagt, 100 Frauen und so ging das sofort weiter. Ja.
Und dann wurde irgendwann ein politisches Projekt daraus.
Nein, es war es von Anfang an. Also es wurde nicht daraus, sondern es war in gewissermaßen die Keimzelle von unglaublich vielen neuen Fragen.
Ja, wie haben die Männer auf diese Kinderläden reagiert?
Naja, die haben erstmal beleidigt reagiert, die meisten. Also sie waren erstaunt, dass plötzlich etwas entstanden ist, was Frauen alleine machten, ohne sich vorher mit den Männern zu beraten. Weil das hat es ja auch noch nie vorher gegeben. Sondern wir haben das entweder gut gefunden oder auch diskutiert, wenn wir etwas nicht gut fanden, was andere entwickelt haben. Aber insofern waren die Frauen ja nicht selber auch als Frauen schon in Erscheinung getreten. Und zuerst, also die allgemeine Reaktion, es gab da sicher Ausnahmen, die weiß ich jetzt nicht, aber die allgemeine Reaktion war eine unglaubliche Beleidigtheit von den jungen Vätern. Weil die sagten, hier, wir sind auch daran beteiligt und wir haben auch was dazu zu sagen. Ihr könnt hier nicht plötzlich einen Kindergarten machen, einen neuen. Ja? Kinderläden hießen die deswegen, weil damals die Supermärkte ja anfingen, eine große Rolle zu spielen. Und es gab viele kleine leerstehende Tante-Emma-Läden. Und weil wir wollten, dass diese Kindergärten in diese neuen oder vorübergehenden in der Nähe der Wohnungen sind, haben wir die eben Kinderläden getauft.
Und wie ging das dann weiter?
Naja, das war dann schon beim Vietnamkongress, der war ja schon 4 Wochen später oder 6 Wochen später. Also im Januar 68 hat sich der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen gegründet. Und im Februar war der Vietnamkongress. Und da wollten wir ein bisschen als Coup und um zu zeigen, dass Frauen jetzt auch da sind in irgendeiner Form, da wollten wir so einen Kindergarten für den Kongress machen, wo auch, also damit auch die Frauen teilnehmen konnten. Und haben uns ausgedacht, dass dann die dazugehörigen Männer oder auch andere interessierte Männer, dass die das in die Hand nehmen und dass die dann da sind als Kindergärtner praktisch, während wir zu den politischen Veranstaltungen gehen. Und das ist aber ein bisschen daneben gegangen, denn ohne unser Wissen hat sich dann der Zentralrat der antiautoritären Kinderläden gegründet und das waren dann nur noch Männer. Das waren in erster Linie die Väter.
Also die Frauen.
Und da spielten die Frauen praktisch keine Rolle mehr. Ich habe das alles auf meiner Webseite beschrieben, nebenbei gesagt.
Sie haben das angeschoben, die Frauen, und die Männer haben es ihnen dann, als es lief.
Naja, das wurde dann sogar noch komplizierter, weil wir wollten ja auch Zeit haben, Zeit für uns und Zeit für diese anderen, für politische Veranstaltungen und so weiter. Und dann wurde das alles sehr psychoanalysiert und so weiter. Und die Frauen hatten letztlich noch mehr Arbeit durch die Kinderläden, als sie vorher schon hatten, weil nun gab es diese endlosen Gruppensitzungen. Also ich hatte ein älteres Kind damals schon. Das war, für mich hat das nicht so betroffen. Aber das endete dann darin, dass der Aktionsrat, der die ganze Geschichte ins Rollen gebracht hat, dann Hausverbot hatte in vielen Kindergärtenläden.
Also die Männer haben die Frauen dann ausgeschlossen?
Ja, nein, die machten natürlich, die arbeiteten mit, aber sagen wir mal, die ideologische Bestimmung dieser ganzen Geschichte wurde dann nicht, da waren die Frauen schon wieder draußen in irgendeiner Form. Also weil ja auch der Kindergärtnerinnenstreik zunächst mal nicht von den dann sich weiterentwickelnden Kinderläden unterstützt wurde oder nur in geringem Maße. Und außerdem war diese Idee ja so attraktiv, ja, dass sich, also das war vom Hörensagen, sprach sich das herum, dass also Leute, Eltern selber so etwas machten Und dann kamen auch die ersten Vorschläge, wie man dafür Geld bekommen könnte. Daran hatten wir ja gar nicht gedacht, sondern wir wollten das vorübergehend machen, um dann mit Hilfe der Kindergärtnerin die öffentliche Erziehung zu ändern. Und davon war dann keine Rede mehr, sondern dann entwickelten sich diese Kinderläden selber. Und weiß ich, nach der 10. oder 11. Gründung ging auch die ursprüngliche Absicht, war denn gar nicht mehr bekannt, weil das, also das war wie ein Gerücht, und dann haben sich Leute zusammengeschlossen und haben, weil der Bedarf so ungeheuer groß war, gar nicht mehr darüber nachgedacht, also was nun andere Leute oder die ursprünglich damit verbunden hatte, weil es Gründe genug für alle gab, sowas zu machen. Ja.
Kinderläden, Frauenbewegung, das sind die Themen von Helke Sander, damals Mitbegründerin des Aktionsrates zur Befreiung der Frauen, heute zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Und an dieser Stelle machen wir eine musikalische Pause. Eigentlich haben Sie gesagt, Frau Sander, Sie mögen das gar nicht so, wenn solche Gespräche durch Musik unterbrochen ja. werden. Warum nicht?
Ja, ich finde es immer eine unglaubliche Unterbrechung, die einen ablenkt. Also ich finde es eigentlich im Grunde furchtbar, vor allem, weil diese Wortsendungen immer mehr geschrumpft sind im Laufe der Jahrzehnte in den ganzen Sendern, die eigentlich immer sehr interessant waren, wenn sie länger waren. Also ich erinnere da nur an die Zeitpunkte in Berlin zum Beispiel. Und also man kann den Leuten ruhig zumuten, auch mal 10 Minuten hintereinander zu sprechen oder zuzuhören oder auch eine halbe Stunde. Also ich finde, das ist keine intellektuelle Überforderung.
Es waren jetzt 15 Minuten. Und für uns haben Sie trotzdem eine Ausnahme gemacht. Das ist schön. Und haben sich als erstes Stück eine Aufnahme ausgesucht von bulgarischen Sängerin Les Mystères des Voix Bulgares. Warum ausgerechnet diese Stimmen?
Ja, weil ich finde, dass diese Bauernmädchen aus Bulgarien also eine unglaubliche Musikalität haben und so also eine dissonante Volltönigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das beurteilen soll oder beschreiben soll. Das ist einfach unglaublich vital. Ja, sie machen mit diesen paar Stimmen auch sehr viel Krach. Das hat mir immer gut gefallen. Und es ist musikalisch total interessant. Ja.
Das Geheimnis der bulgarischen Frauenstimmen. Die Filmemacherin und Frauenrechtlerin Helke Sander hat sich die Aufnahme für Doppelkopf in HR2 Kultur gewünscht. Eine Rede war der Auslöser, Frau Sander, die sogenannte Tomatenrede. Und der Aktionsrat zur Befreiung der Frau hatte die erste Hürde genommen.
Man gewährt zwar den Frauen Redefreiheit, aber es ergründet aber nicht die Ursachen, warum sie sich so schlecht bewähren, warum sie passiv sind, warum sie zwar in der Lage sind, die Verbandspolitik mitzuvollziehen, aber nicht dazu in der Lage sind, sie auch mitzubestimmen. Gestern hat eine Frau geredet, heute hat eine Frau einen Antrag formuliert. Die Verdrängung wird komplett, wenn man auf diejenigen Frauen verweist, die innerhalb des Verbandes eine bestimmte Position erworben haben, in der sie aktiv tätig sein können. Es wird nicht danach gefragt, welche Versagungen ihnen das möglich gemacht haben. Es wird übersehen, dass dies nur möglich ist durch Anpassung an ein Leistungsprinzip, unter dem ja gerade auch die Männer leiden und dessen Abschaffung das Ziel ihrer Tätigkeit ist. Die so verstandene Emanzipation erstrebt nur eine Gleichheit in der Ungerechtigkeit, und zwar mit den von uns abgelehnten Mitteln des Konkurrenzkampfes und des Leistungsprinzips. Die Trennung zwischen Privatleben und gesellschaftlichem Leben wirft die Frau immer zurück in den individuell auszutragenden Konflikt ihrer Isolation. Sie wird immer noch für das Privatleben, für die Familie erzogen, die ihrerseits von Produktionsbedingungen abhängig ist, die wir ablehnen. Die meisten Frauen sind deshalb unpolitisch, weil Politik bisher immer einseitig definiert worden ist und ihre Bedürfnisse nie erfasst wurden. Sie beharren deshalb im autoritären Ruf nach dem Gesetzgeber, weil sie den systemsprengenden Widerspruch ihrer Forderungen nicht erkannten.
Also ich habe das zwar gemacht, also gewissermaßen als Bürgerin, es war aber nicht das mein Ziel. Ich wollte einfach mir die Voraussetzungen schaffen, damit ich besser meine Filme machen kann, weil ich war ja auch betroffen von dieser ganzen Kinderfrage und so weiter. Aber ich wollte auf gar keinen Fall hauptberuflich Frauenrechtlerin werden, ja. Das war eigentlich eine Schreckensvorstellung für mich, sondern ich wollte meine Filme machen, ja. Und dazu musste ich aber mein Leben irgendwie anders organisieren, denn damals war es einfach noch so, dass eine alleinstehende Frau mit Kind, der wurde keine Wohnung vermakelt, ja. Das sagten die Makler einem, dann an solche Leute vermieten wir nicht. Deswegen bin ich in eine Wohngemeinschaft gezogen, ja. Das war meine einzige Möglichkeit. Also ich bin gewissermaßen irgendwo immer reingeraten, weil mir nichts anderes übrig blieb, ja.
Helke Sander, geboren 1937, Abitur, Schauspielschule haben Sie gemacht, Heirat mit einem finnischen Schriftsteller. Ihr Sohn ist geboren in Finnland, dort haben Sie beim Fernsehen und beim Theater gearbeitet, dann wieder zurück nach Deutschland, hier ein Filmstudium angefangen. Da war Ihr Sohn schon 6 Jahre alt. Das ist ein ziemlich bewegtes Leben für eine junge Frau damals. Wie haben Sie das unter einen Hut alles gekriegt?
Ja, ich glaube, das Gute ist, dass damals die Frauen meistens noch als jüngere Kinder bekommen haben. Heute halte ich das für sehr viel schwieriger. Die hatte man dann eben und dann musste man sehen, wie man mit denen durchkam. Ja. Also das war eben so. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich weiß das auch nicht mehr. Also mir ist das heute manchmal auch schleierhaft, wie ich das alles geschafft habe. Ich habe aber natürlich ununterbrochen nur gearbeitet. Also.
Naja, von reduzierter Persönlichkeit kann man bei Ihnen jedenfalls nicht reden. Ich komme jetzt darauf, weil das einer der wichtigsten feministischen Filme war. 1977 haben Sie ihn gedreht. Wie weit ging denn diese Reduzierung der Persönlichkeit der Frau damals, mal abgesehen von Ihnen selbst?
Naja, das ist ja ein bisschen eine Metapher. Also das ist eine Ironisierung dieses ostdeutschen Spruches von der allseits entwickelten sozialistischen Persönlichkeit, womit man ja in Berlin zwangsläufig auch immer wieder mal ein bisschen konfrontiert wurde mit diesen Ideen. Und ja, ich meine, dieses stückweise und unverbundene Zusammengesetztsein von unterschiedlichen Wünschen und Verpflichtungen und so weiter, das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen, aber Frauen sicher noch ein bisschen mehr, weil die einen noch zerstückelteren Tag haben, wenn sie sich noch was anderes vorgenommen haben, als nur Hausfrau zu sein beispielsweise.
Sie haben ja dann vorgesorgt, waren Mitbegründerin der Kinderladenbewegung, damit auch Frauen noch etwas anderes machen konnten, Studium und Beruf. Wie hat sich denn die Erziehung durch die Kinderladenbewegung damals verändert, insgesamt?
Also auf jeden Fall ist das im Gespräch geblieben. Und es hat immerhin 40 Jahre gedauert, bis es jetzt bei der CDU angekommen ist. Und auch dort sogar schon Ganztagsschulen gefordert werden. Ja.
Die antiautoritäre Erziehung, von der damals geredet wurde, oder Nichterziehung nannten es ja viele.
Ja, das sind auch ziemlich viele Klischees im Umlauf. Zum Teil findet man natürlich immer auch einen Beleg dafür, das ist klar. Aber also erstmal muss man diese ganze Erziehung auch sehen vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus, weil wir uns natürlich auch alle gefragt haben, wie konnten so viele Leute gehorsam schrecklichen Befehlen gehorchen. Ja, also das ist der eigentliche Grund für das Antiautoritäre. Und also ein Kind zum Selberdenken zu erziehen, das war schon eine gute Idee. Ja. Dass das nicht immer klappt, das steht auf dem anderen Blatt. Ja. Aber mit Sicherheit war es auch keine Alternative, was man immer vergisst, dass, weiß ich, 20, 30 Kinder am Tischbein oder Stuhlbein angebunden werden, um dann gemeinsam auf dem Topf zu sitzen. Ja? Was so die Alternative, die konkrete Alternative in den normalen Kindergärten war. Und also wenn neue Ideen sich entwickeln, dann schießt man auch oft übers Ziel hinaus, das ist klar. Aber ich kenne so viele Kinder, also ehemalige Kinder, die im Kinderladen waren, das sind so prächtige Menschen. Ja. Gut, es mag immer irgendjemanden geben mit schlechten Erfahrungen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Initiativen, die versucht haben, das also wirklich bessere Bedingungen für die Kinder zu schaffen, dass man die so diskriminieren darf, so wie das häufig heute passiert.
68 war das, 1968, als diese Bewegung entstand. Sind 68er, Frau Sander, zwangsläufig links?
Ja, damals waren wir das mit Sicherheit, und zwar also eher gefühlsmäßig. Vorher habe ich mich mit politischen Fragen überhaupt nicht befasst. Ich habe mich mit experimentellem Theater befasst und mit Kunst und mit, aber nie mit Politik. Es hat mich einfach nicht interessiert. Und das, was an Sozialismus uns vor Augen stand, war ja nicht besonders attraktiv. Ja, das war einmal die DDR. Dann war es, also in meinem Alter hat man noch viel vom Stalinismus auch mitbekommen. Und eine gewisse Rolle spielte für eine kleine Zeit Gerüchte, die sich allerdings als vollkommen haltlos herausstellten, dass die Chinesen eine bessere Art von Sozialismus praktizieren oder auf dem Weg dahin sind. Also sowas wie Kritik und Selbstkritik, das fanden wir ganz attraktiv. Ja, so. Jedenfalls ich fand das für eine kurze Zeit, habe ich das mit Interesse gelesen, und dann kriegte ich aber relativ schnell meine Zweifel. Also weil wir einfach zu wenig wussten. Also das war ja noch nicht so verbreitet. Also man, weder telefonierten wir ins Ausland, noch gab es da wahnsinnig viele Berichte, ja. Und die waren oft auch ideologisch gefärbt. Also die späteren ML-Parteien, die sich so nach dem Ende der Studentenbewegung bildeten, hätten das eigentlich schon besser wissen müssen, ja. Also weil selbst ich, die ich, wie gesagt, lange Zeit überhaupt nicht besonders interessiert war, also ich wusste spätestens 68, dass das auch Betrug ist, ja.
68 war das Jahr der Revolte, das Jahr der Befreiung, das Jahr der Befreiung der Menschen, der Kinder und vor allem der Frauen. Helke Sander, Sie sind eine der Mitbegründerinnen des damaligen Aktionsrates zur Befreiung der Frauen, kurz Aktionsrat, in Berlin ist er entstanden. Und die Pille war in aller Munde, besonders die Pille für die Frau, von einem Mann erfunden, zur Befreiung der Frau, zur Empfängnisverhütung. Sind nicht insbesondere die Männer freier bzw. sorgloser geworden, dadurch, dass die sexuell befreiten Frauen brav ihre Pille geschluckt haben?
Naja, die Geschichte ist ja ein bisschen komplizierter von der Pille. Also wenn früher die Frauen Geschlechtsverkehr hatten, dann mussten sie damit rechnen, schwanger zu werden. Und gegenüber dieser Schwangerschaft war die Pille, schien erstmal ein Fortschritt zu sein, weil die ganzen Untersuchungen dazu, die waren uns ja nicht zugänglich. Es gab auch wenige. Die wurden ja später auch zum Beispiel von Brot und Rosen gemacht. Und es war beides. Es war einmal eine gewisse Erleichterung spürbar schon, also weil auch so bestimmte Ängste wegfielen. Auf der anderen Seite gab es aber noch so ein dumpfes Gefühl, dass Frauen dadurch auch leichter erpressbar werden. Das hat aber noch ein Weilchen gedauert, bevor das alles so rauskam. Das hat noch Jahre gedauert. Das war eigentlich erst so nach der Abtreibungskampagne.
Brot und Rosen war auch eine Frauengruppe, die Sie damals mitbegründet haben, sehr aktiv in Anlehnung an die.
Ich weiß nur, dass wir uns deswegen so genannt haben, weil es ein Lied gab, das die Arbeiterinnen in Amerika, Textilarbeiterinnen in Amerika bei einem Streik gesungen haben.
Und dann haben die
wir wollen Brot und wir wollen auch Rosen. Mhm. Und das fanden wir so schön, weil es gegen diese Einengung und dieses etwas Mechanistische, was die Linke unterschiedlichen Bewegungen so auch entwickelt hatten, das war eine kleine Kritik daran schon. Ja, ich lag in diesem Wort drin, deswegen haben wir das gewählt.
Dann Paragraph 218, das war auch ein Thema damals.
Sie gehörten, ja, 71.
71, dieser Sterntitel, prominente Frauen bekennen sich, ich habe abgetrieben, wir haben abgetrieben. Sie haben sich aber eingesetzt für die Abschaffung des Paragraphen, ja, ja, 218. Und wie, sagen Sie, warum? Was hat Sie da so motiviert?
Naja, ich meine, erstmal war das ein Thema, was alle Frauen kannten damals. Und es gab auch im Aktionsrat schon so kleine, also allerdings nicht kollektiv besprochene Hilfen. Das ging damals von der Humanistischen Union eher aus. Die schickten die Frauen nach Polen damals, interessanterweise. Ja, als sozialistisches Land war da die Abtreibung freigegeben. Dann nach Polen fuhren viele Frauen nach Skandinavien. Und erst so in den 70er Jahren nach der Abtreibungskampagne kam Holland. Und ja, Ihre Frage war, warum wir uns dafür eingesetzt haben. Naja, weil es ein ganz großes Thema war, womit alle Frauen in irgendeiner Form immer wieder zu tun bekamen. Ja. Es war verboten, es wurde trotzdem gemacht. Es gab immer wieder Gesundheitsschäden dadurch hinterher. Und also niemand hat sich das ja leicht gemacht damals. Ja. Und wenn man sich heute sieht, die befruchteten Embryos, die jetzt, weiß ich, mit Tulpen gekreuzt werden oder mit Meerschweinchen oder einen Zwilling heilen sollen. Ja, das sind ja alles befruchtete Embryos, die heute zum Beispiel überhaupt nicht mit der Abtreibungskampagne, wo es um ein befruchtetes Ei ging, wo eine Frau die Verantwortlichkeit dafür übernahm, ob sie es ertragen konnte, das auszutragen oder nicht. Ja. Und heute schüttet man die zu Hunderttausenden in den Ausguss. Ja. Also das musste man ja auch mal zusammenbringen, gedanklich. Und ja, es war immer ein großes Thema und das hat aber also nicht nur mit der technischen Frage von der Abtreibung zu tun, sondern überhaupt mit der sexuellen Kultur und mit der Kinderfrage in dieser Gesellschaft generell. Weil wenn es so hart wird, dass Frauen sich kaum Kinder leisten können, obwohl sie welche haben möchten, ja, dann stimmt auch was nicht am Gesellschaftsgefüge. Und das Problem ist halt nur bei diesen ganzen Fragen, also auch diesem positiven Mutterbild, was wir im Prinzip hatten alle, das wurde aber auch zum Teil diskriminiert, weil das auch immer auf dem Hintergrund von der Nazi-Zeit wurde das immer schnell mit der Mutterideologie zusammengebracht und damit wollte natürlich niemand was zu tun haben. Und da wir alle theoretisch noch nicht so firm waren und uns erst so langsam entwickelten, war das eine wahnsinnig harte Auseinandersetzung, die auch zum Teil auf der Strecke geblieben ist. Also darüber habe ich mich ja in diesem Film mitten im Mainstream auseinandergesetzt, mit diesen aus der Strecke gebliebenen Fragen aus der Frauenbewegung.
Man hat aber auch damals einigen Feministinnen nachgesagt, dadurch, dass sie oder deswegen, dass sie selber keine Kinder haben wollen, sie seien da auch schon feindselig eingestellt dieser Frage gegenüber oder sogar Männern gegenüber.
Ja, klar. Ich meine, zum ersten Mal konnten Frauen sich auch aussuchen, ob sie jetzt schon Kinder haben wollten, auch wenn sie Geschlechtsverkehr hatten. Ja, das war ja was vollkommen Neues in der Menschheitsgeschichte. Ja. Naja, und dann kam, also durch die stärker zunehmende lesbische Bewegung, wurde das dann zum Teil auch stark ideologisiert. Und ach Gott, da gibt es in jeder Bewegung gibt es eben auch Schrecknisse jeder Art in der Frauenbewegung. Ja. Also es gab auf jeden Fall auch unschöne Sachen auf diesem ganzen Gebiet. Ja.
Helke Sander, Filmemacherin, Schauspielerin, Schriftstellerin und auch Professorin waren Sie lange an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, 20 Jahre lang von 81 bis 2001. Welche Rolle spielte Ihre Mutter bei Ihrer Entwicklung?
Also ich wollte nie so werden, so unterdrückt wie sie war. Also weil sie war wirklich, sie hatte nichts zu sagen und ich dachte, das geht so nicht. Ja? Also das ist vielleicht kurz zusammengefasst. Ich will so ein Leben nicht führen.
Haben Sie später Ähnlichkeiten entdeckt?
Nee, meine Mutter, die hat sich unglaublich entwickelt, muss ich sagen. Ja.
Die hat durch sich, Sie?
Ja, sagt sie manchmal. Weiß sie, also nach dem Tod meines Vaters, also muss ich schon sagen, ist sie unglaublich aufgeblüht. Ja.
Sie reden nicht gerne über sich selbst, das haben Sie mir im Vorfeld dieses Doppelkopfes gesagt, Frau Sander. Warum nicht? Braucht es so eine Distanz zur eigenen Person? Ach, für Filmemacher, für Schriftstellerinnen?
Ja, ich finde das, ich mag das einfach nicht jetzt. Also, können ja über alles Mögliche reden. Da spielen ja immer, in die eigenen Entscheidungen spielen ja immer private Erlebnisse, Erfahrungen eine Rolle. Aber die muss ich ja nun nicht alle erzählen.
Nee, Sie müssen nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Genau. 1968 war das Jahr, das die Welt aus den Fugen holte. Elvis hatte seine Karriere fürs Erste beendet und die zweite war noch nicht in Sicht. Und da tat sich eine Filmemacherin namens Helke Sander für die Sache der Frauen hervor. Und heute ist sie zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Und Elvis steht jetzt auf dem Programm. Sie haben sich einen Titel von ihm gewünscht. It's Now or Never. Was hat es damit auf sich?
Auch das fiel mir einfach so ein. Ja, und diese 68er-Bewegung hatte ja viele unterschiedliche Vorläufer. Und ich glaube, also jedenfalls für mich fing das vielleicht mit Elvis an. Also das war zum ersten Mal so ein neuer Ton. Und ich glaube auch, diese ganze Zeit wurde vorbereitet durch die Kunst in irgendeiner Form, also durch die Musik und durch die Literatur. Also jedenfalls, soweit ich das mitbekommen habe. Also auch die ganzen On the Road, Kerouac und diese ganzen Beatniks und Swinging London und also was alles nur noch zugehörte. Ja? Und das ist eine kleine Hommage. Und außer ich höre ihn einfach gern.
It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime.
Helke Sander, eine der Veteraninnen der Frauen- und Kinderladenbewegung und wie eben zu hören war, Elvis-Fan. Frau Sander, der Frauenbewegung wurde damals wie heute nachgesagt, sie habe die Männer verunsichert. Sie hätten sich nicht mehr in ihre Rolle eingefunden. War das Absicht?
Also sagen wir mal so, Absicht war schon, bestimmte Dinge in Frage zu stellen. Also wir lebten ja alle in irgendeiner Form mit Männern, die meisten jedenfalls. Und die Wohngemeinschaften waren da ein großes Experimentierfeld, ja, auch wenn man Nolens Volens, muss ich sagen. Mhm. Es war zum Beispiel damals üblich, dass alle jungen Männer, die waren ja alle noch ein bisschen jünger als ich, also ich war ja schon fast 30 damals, als ich da einzog, und die schickten ihre Wäschepakete immer noch nach Hause zur Mutti. Ja? Und natürlich hatten die noch nie eine Küche geputzt oder ein Klo, geschweige denn. Und weil aber nun diese Frauen über alle, die ich kannte, waren denn früher oder später im Aktionsrat. Und diejenigen, die dann in der Wohngemeinschaft lebten, die setzten dann auch eine andere Arbeitsteilung durch. Und da gab es natürlich die wüstesten Auseinandersetzungen. Ja? Und die waren aber nicht männerfeindlich, sondern es ging letztlich auch um Theorien. Ja? Was heißt eigentlich, wollen wir Gleichberechtigung oder wollen wir Selbstdefinition? Ja, und was ja nochmal was ganz anderes ist, ja. Also darum gingen diese ganzen Auseinandersetzungen. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Männer da wahnsinnig verunsichert waren, sondern die diskutierten da lebhaft mit und wehrten sich zum Teil. Und zum Teil haben sie aber auch viele Sachen eingesehen. Also so eine gewisse Männerfeindlichkeit, die setzte dann erst später ein. Oder dass also das dann, das war schon so der Weg zu den einfachen Lösungen, ja, dass man sagte, aha, hier Männer sind an allem schuld. Ja.
Was hat diese Männerfeindlichkeit ausgelöst?
Naja, das ist so ähnlich wie bei der Studentenbewegung, die dann zerfiel, als es alles zu kompliziert wurde, weil also vielleicht kann ich noch zurückgreifen, die Studentenbewegung war ja etwas, die war unglaublich heterogen zusammengesetzt. Ja, das waren ja nicht nur Studenten, das waren alle möglichen aller Leute aller möglichen Klassen auch, die ihre eigenen Fragen stellten. Und die Fragen, die verlangten Antworten, die Antworten wurden aber ganz kompliziert. ja, und waren auch nicht mehr einfach zu geben. Man sah, dass es auch ganz festgefügte Strukturen gab. Und da, aus der Studentenbewegung entwickelten sich dann diese ganzen schrecklichen Parteien, die KPD, AO und die ML-Organisationen und die Esoterik und die RAF und Gott weiß, was da alles noch eine Rolle spielte. Und bei der Frauenbewegung, also die jetzt mit strengen Antworten kamen und Strukturen, also Organisationsfragen. Und bei der Frauenbewegung war es ein bisschen ähnlich, aber trotzdem in den Inhalten ganz anders. Also um sich die Sache zu vereinfachen, wurde das auch weniger international erstmal, was es am Anfang war, weil Befreiung wurde immer auch gedacht in den Anfangszeiten weltweit, ja, also weil es schon bewusst war, dass die Frauen in der dritten Welt besonders noch mal ärmer dran waren und ausgebeuteter und unterdrückter und mehr litten als die Männer in den entsprechenden Ländern. Und das fiel dann zunehmend weg und es wurden dann eben von manchen Gruppen, ja, wurden dann solche Feindbilder auch geschaffen zum Teil. Und die wurden dann halt medial unglaublich aufgeplustert. Das war dann die Frauenbewegung. Und gegen diese Art von Frauenbewegung wehren sich jetzt heute die anderen, also die Jüngeren, ja, womit sie ja recht haben, ja.
Die Frauen von damals, Sie gehören dazu, obwohl Sie sind natürlich auch eine Frau von heute, damals 1968 ist damit gemeint, die haben ja unheimlich viel angeschoben. Familie und Kinder scheint meiner Beobachtung nach immer noch überwiegend Sache der Frauen zu sein, trotz vieler Väter, die in Elternzeit gehen, die auch mal wickeln und sich um ihre Kinder kümmern. Und auch in vielen Medien wird das Thema automatisch den Frauen zugeordnet. Waren sie nicht stark genug?
Weiß ich nicht. Also das ist, wie es kommt, halt.
Sie hatten es eben angedeutet, der Ruf nach Kinderbetreuung ist ja jetzt sehr stark. Der Staat soll dafür sorgen, Kindergartenplätze, Ganztagsschulen. Könnten sich nicht die jungen Frauen von heute ein Beispiel an Ihnen damals nehmen? Selbst was organisieren, selbst was auf die Beine stellen?
Ja, das ist aber heute noch schwieriger, als es damals war, muss ich sagen. Also ich würde, die haben vollkommen andere Probleme heute und die stellen sich anders dar. Also ich meine, man kann, sicher müssten heute unglaubliche Sachen gefordert werden, allen voran andere eine Schulreform, ja, finde ich. Aber also wie die das machen sollen, das ist, weiß ich nicht. Das müssen die selber entwickeln, weil heute gibt es zwar theoretisch den Zugang, aber Kinder brauchen Stabilität und brauchen auch einen Ort, während überall heute Mobilität gefordert wird, ja. Und das sind schon mal Widersprüche, die sich nicht einfach auflösen lassen, ja. Und insofern sind, also dieser Kinderwunsch wird ja häufig auch wahnsinnig unterdrückt von den Frauen, ja. Weil sie können sich das einfach nicht vorstellen, zu Recht, ja. Das ist auch traurig, ja.
Haben Sie selbst Enkelkinder?
Nein, angeheiratetes.
Helke Sander. Wie weit geht es heute? Würden Sie heute denn gerne mal Tomaten in die Hand nehmen und selber werfen? Und wen würden Sie gerne treffen?
Ich bin ein relativ friedfertiger Mensch. Also ich, wenn, dann muss mich irgendwas persönlich ärgern. Aber ich werde sicher nicht gegen irgendwelche abstrakten Sachen oder weiß ich nicht, ich mach sowas nicht.
Da lassen Sie vielleicht lieber die Musik für sich sprechen. Das kleine Mozart-Kompendium »Leck mich im Arsch«. Mit dem Chorus Viennensis.
Dankeschön.
Helke Sander, Tomatenrednerin, 68erin und als Filmemacherin Ikone der Frauenbewegung in Deutschland, war zu Gast in Doppelkopf. Vielen Dank, mein Name ist Karin Röder.
Leck mich im Arsch, lasst uns froh sein, morgen ist vergeben. Knurren, Brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens. Das Brummen ist vergebens, Knurren, Brummen ist vergebens, vergebens drum. Lass uns froh und fröhlich froh sein, lass uns froh und fröhlich froh sein.